Tja, Herr Betz, ne? Das ist ein klassisches Beispiel für Ihre These, ja?
Exakt.
Man legt sozusagen seine eigenen Interpretationen in das, was man oder denjenigen, den man als Gegner, als Rivalen ansieht. Ist es das letztendlich, wofür Sie plädieren, da genau hinzugucken?
Ja, das ist das, was mich heiß macht, das sozusagen, was mich trifft innerlich, das betrifft mich auch. Das heißt, mit dem, der irgendwas an mir auslöst, der trifft bei mir auf eine Resonanzfläche, da kann ich was draus lernen. Hier zum Beispiel dem Klugscheißer und so weiter. Ja, wenn ich den Klugscheißer nicht mag, der so in allem Bescheid weiß, dann kann ich fragen, wo ist der innere Klugscheißer in mir? Oder wo bin ich sauer, dass ich es oft nicht weiß? Das kann auch das Motiv sein, warum ich die Klugen dieser Welt nicht mag. Oder die Angeber als Beispiel. Ja, Angeber lösen bei vielen Menschen unangenehme Gefühle aus. Aber wir haben oft in der Kindheit schon anerzogen bekommen, dass wir nicht stolz sein dürfen auf uns selbst als Beispiel. Ne? Alte Motto, Dummheit und Stolz wachsen auf gleichem Holz. Das heißt, wir gehen oft mit dem Kopf unterm Arm durch die Welt. Und wenn wir dann Menschen begegnen, die mit geradem, aufrechten Gang da gehen und sichtbar stolz auf sich sind, ja, das sind die geborenen, wie ich sie gerne nenne, die geborenen Arschengel für die anderen. Das sind
Arschengel?
Die, ja.
Das Was ist für ein schreckliches Wort.
Ja, das ist der Bedarf der Erläuterung dieser Begriff. Schrecklich ist er nicht, weil die meisten Menschen denken, auch wenn sie einem begegnen, der ihnen auf den Zeh tritt, sie sagen, sie sind nicht so ein unfreundlicher Mensch, sondern wir denken was anderes. Ja? Sie wahrscheinlich auch. Und insofern haben wir den Begriff eingeführt in Seminaren. Er hilft mir zu erkennen, warum mir diese Menschen begegnen. Also nochmal, der Angeber, ja, zeigt mir, dass ich mich oft klein gedacht habe. Mhm. Ja? Der Jammerer, der auch bei vielen etwas auslöst, ja, Menschen, die so dauernd über alles rumjammern und so weiter, ne, zeigt mir, dass ich mir nicht erlaube, zu jammern oder zu klagen. Sondern sage immer, Schnauze halten, durchhalten und so weiter, ja. Lächeln, wo es nichts zu lachen gibt und so weiter. Insofern ziehen wir viele Menschen an, die uns etwas Unangenehmes in uns auslösen und etwas aufzeigen, was wir bisher nicht an uns akzeptieren oder sehen wollen oder können.
Das heißt, es gibt sozusagen einen eigenen Anteil, den wir haben, wenn wir mit Leuten nicht zurechtkommen. Das ist das, was Sie mit dieser Resonanz bezeichnet haben. Aber trotzdem gibt es ja auch Menschen, die einem Schlechtes wollen. Das ist ja nicht nur das, was...
Das ist eine These, ja. Das ist eine These, die ich nicht teile. Wenn ich Menschen treffe, die einem Schlechtes wollen, dann ziehe ich diese Menschen an. Das muss einen Grund haben. Es gibt Menschen, die ziehen solche Menschen überhaupt nicht an. Andere treffen diese Menschen jeden Tag.
Aber, also ich kann mir vorstellen, dass man seine eigenen Anteile sucht. Die können vielleicht auch größer sein, als wir uns das im Allgemeinen so zugestehen. Trotzdem, dass man sozusagen ganz, dass man selber schuld daran ist, dass jemand einem irgendwo dann den Knüppel über den Kopf haut, das will mir nicht ganz einleuchten. Es gibt auch in der, zum Beispiel in der Kriminalforschung, klar, es gibt die Viktimologie, so nennt man das, was man sagt, so ein Opferverhalten, dass einem das gerade passiert.
Ja.
Dennoch gibt es ja auch blöde Zufälle und man gerät tatsächlich an jemanden, der will einen über den Tisch ziehen. Der möchte einem Schlechtes. Und da muss man dann irgendwo, wenn man da dann hingehen würde und sagen würde, ich gucke jetzt erstmal, was mein Anteil ist oder so, dann würde man so ein bisschen die Verantwortung dem dann auch aus der Hand nehmen, oder?
Nee, ich denke, dass das, was mir passiert, dass ich dafür auch Verantwortung übernehmen darf, spätestens wenn Ihnen das häufig passiert, fragen Sie sich, warum ist das so? Mhm. Also fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Viele Mütter regen sich immer noch über die Unordnung ihrer Kinder auf. Ja? Das geht bei Müttern so, dass die Nerven also ziemlich gespannt sind. Wenn ich diese Mütter frage, dann in Seminaren so, darfst du auch unordentlich sein? Dann sagen diese Mütter, nee, darf ich nicht. Ja? Das heißt, diese Mütter haben als brave Kinder gelernt, ich will und ich darf nicht unordentlich sein. Ich muss ordentlich sein, obwohl jeder in innen auch seine Unordnung hat, ob in Gedanken oder im Keller oder in Steuerunterlagen und so weiter. Aber genau wie eben bei der Schwäche, ich gestehe es mir nicht zu, unordentlich zu sein. Bei diesen Eltern sind die Kinder geradezu gezwungen, die Unordnung an den Tag zu legen, die Eltern unter den Teppich kehren.
Mhm. Ein anderes Beispiel, Nachbarschaft. Da gibt es ja oft irgendwo, man wohnt Tür an Tür und dann, wenn die Tür nur aufgeht und man sieht irgendwo den anderen da irgendwo stehen, dann kommt schon ein mieses Gefühl hoch.
Exakt.
Da kann ich mir vorstellen, klar, dann guckt man, warum löst er das gerade bei mir aus? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Trotzdem gibt es ja unterschiedliche Interessen. Plädieren Sie dafür, durch diese Art der Selbstbetrachtung dann Feindschaften, Gegnerschaften, unterschiedliche Interessen einfach aufzulösen? Ist dann alles Friede, Freude, Eierkuchen?
Nein, kann nicht sein. Ich sage, egal ob der Nachbar zu laut ist oder der Chef zu blöd ist, auf Deutsch gesagt, ja, Sie haben immer den richtigen Nachbar, Sie haben immer den richtigen Chef und Sie haben immer den richtigen Partner, egal was er auslöst. Die Frage ist der Bereitschaft, bin ich bereit hinterzugucken oder will ich in den Kampf gehen? Wenn Sie in den Kampf gehen wollen, können Sie das machen, 20 Jahre, Sie können auch ausziehen, kriegen Sie einen neuen Nachbarn, habe ich immer wieder gehabt. Laute Nachbarn, die zogen aus, ja, sogar Haus verkauft. Wieder ein neues Haus gebaut, dasselbe in Grün. Ja? Diese Menschen kratzen sich dann irgendwann im Kopf und sagen, wie kommt das? Und dann ist die Bereitschaft da, dahinter zu schauen, wo der Lärm, des Nachbarn im Außen, wo dieser Lärm und diese Aggression in mir ist und bei mir unter den Teppich gekehrt ist. Und dann komme ich der Sache auf die Spur.
Könnte ich mir vorstellen, dass ganz viele Menschen sagen, Mensch, das geht jetzt aber sehr in die spirituelle Richtung.
Ja, das darf auch sein. Spirituell hat bei uns keinen guten Klang. Spirituell heißt aber immer noch, dass alles im Geist entsteht. Das heißt, im Geist des Betroffenen. Wir haben eben das Beispiel gehabt. Emotion plus Gedanke löst etwas aus. Wenn ich nicht schwach sein darf, muss ich die Schwäche im Außen anziehen. Wenn ich nicht aggressiv wütend sein darf, obwohl in mir eine Tonne Wut ist, muss die Wut im Außen entgegenkommen in Form von einem aggressiven Chef oder von aggressiven Hunden oder von einem Mann, der mir eine reinhaut. Als Beispiel. Ja? Das Beispiel kommt sehr häufig
vor. Das heißt, Sie vertreten die Theorie dann, die Geister, die ich rief?
Die Geister, nein, eher die Geister, die ich in mir ablehne. Aha. Die Geister, die ich in mir ablehne, wir sind immer alles. Wir sind ordentlich und unordentlich. Wir sind schwach und wir sind stark. Ja? Wir sind laut und wir sind leise. Wenn dieses Gesetz des Gleichgewichts missachtet wird, dann zeigt mir das Leben, hier, da, hast du was missachtet. Dieses Beispiel, ein Beispiel kann ich, es ist sehr eindrucksvoll und sehr schmerzhaft für die Betroffenen. Viele Menschen versuchen sehr stolz und gerade durchs Leben zu gehen und wollen von keinem Menschen abhängig sein. Das sind stolze, starke Menschen, im Beruf erfolgreich. Am Ende des Lebens enden die meisten, werde ich mit ihnen, bettlägerig. Warum? Bettlägerig und abhängig von anderen. Müssen füttern werden. Mhm. Ja? Diese Menschen, da sagt das Leben, mein Lieber oder meine Liebe, jetzt hast du 30, 40, 50, 60 Jahre lang den Stolzen gemimt, innerlich durfst du aber nicht schwach sein, jetzt darfst du am Ende des Lebens diesen Ausgleich haben und die Schwäche leben.